Herzlich willkommen bei Nuviso News. Ja, das Thema Chemnitz hat ja in den vergangenen 3 Wochen die Nation gespaltet, wo man auf der einen Seite einen ganzen Bundesstaat braun färben will, ignoriert man auf der anderen Seite, dass es in Sachsen natürlich tatsächlich auch ein braunes Problem gibt. Wie kommen wir wieder raus aus dieser Medien- und Meinungsspirale, die lediglich das Potenzial dazu hat, die Mitte an die Ränder zu treiben? Darum ging es bei einem neuen Talk-Format, Talk in der Mühle, von den Kollegen von Eingeschenkt TV. Julia Zawasi war die Moderatorin und ich möchte diese Sendung dringend empfehlen und hier mal ein kleiner Ausschnitt.
Wir haben ja am Tisch sitzen auch einen Mann, der sein ganzes Leben lang Journalist gewesen ist, Dirk. Du hast ja für viele Zeitungen geschrieben, namenhafte Zeitungen, also im Mainstream. Was denkst du, die Kollegen von dir, machen die alle ihren Job nicht richtig? Die hatten doch alle mal eine Journalistenausbildung. Die wissen das doch alles, was Marco auch gerade erzählt hat. Differenzieren, alle Seiten anhören und Bürger aufklären mit ihrer journalistischen Tätigkeit. Warum machen die das nicht?
Das journalistische Selbstverständnis hat sich in den letzten 20 Jahren extrem verändert. Dadurch, dass die klassischen Medien es jetzt mit der Konkurrenz des Internets zu tun haben, dass sich die Leute erkennbar nicht mehr nur über sie informieren, ist ein extremer Existenzkampf innerhalb der Medien ausgebrochen, weil es gibt ja die Statistiken, alle halbe Jahr die Auflagenzahlen der Printmedien, auch beim Spiegel, bei der Bildzeitung ganz extrem unglaublich nachlassen. Also in einer Geschwindigkeit, dass du also hochrechnen kannst, wann die nicht mehr rentabel sind. Und auf diesem Markt, der Marktschreier kann man ja dann nur sagen, ist das journalistische Ethos nichts mehr wert. Da ist nur noch die beste Schlagzeile und das beste Layout wird. Und dieses Ding ist für sich genommen ein genialer Verkaufsschlager. Das ist genial gemacht, das muss man den Leuten zugestehen.
Ich finde, es ist Volksverhetzung.
Es ist, darauf wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen, es ist der klassische Fall von Volksverhetzung, über die aber überhaupt nicht mehr nachgedacht wird. Es geht hier nur noch darum, wie kommen wir am erfolgreichsten vom Kiosk weg. Und der Spiegel hat ja jetzt schon eine lange Tradition solcher blasphemischer Titel, wenn man an diese ganzen Putin-Geschichten denkt oder auch an Trump oder so weiter. Das ist eine einzige Hetze, das ist ein offensichtlicher Kampf am Kiosk. Mehr ist das nicht, da geht es nicht mehr um die Wahrheit. Was Sie dabei vergessen, und das werfe ich Ihnen vor, und da frage ich mich wirklich, was meine alten Kollegen da überhaupt noch zu suchen haben oder was in Sie gefahren ist. Sie leisten mit dieser Arbeit genau der Sache Vorschub, vor der Sie hier waren. Mhm. Ja? Die bauen in Deutschland eine rechte Szene regelrecht auf und sind sich der Folgen überhaupt nicht bewusst. Oder sie sind sich der Folgen bewusst, aber es ist ihnen scheißegal. Und im Grunde genommen gebe ich dir total recht, diese Leute müssen wegen Volksverhetzung vor Gericht. Unbedingt. Ja? Dass sowas auch noch als freie Presse firmieren darf, dass die Leute dann hingehen und sagen, Pressefreiheit, ja, das ist ein Witz.
Talk in der Mühle, jetzt bei den Kollegen von Eingeschenkt TV auf dem YouTube-Kanal. Schalten Sie da mal ein, hinterlassen Sie ein Abo, die machen nämlich echt gute Arbeit. Ja, und wie die Ausführungen von Dirk Fleck zeigen, machen unsere Mainstream-Journalisten keine gute Arbeit mehr und vor allem nicht das, was sie machen sollen. Es geht nur noch darum, wer hat eine Story zuerst über den Äther gejagt und wer hat die geilsten Bilder. Und genau dieses Verhalten kostete jetzt auch einem Journalisten im Hambacher Forst das Leben, der ja, von einer Hängebrücke in seinen Tod stürzte. Ja, und wir kennen ja bereits von Stuttgart 21, wie es Großkonzerne mittlerweile schaffen, das Volk und die Polizei gegeneinander aufzuhetzen. Im Hambacher Forst ist es jetzt so, dass zumindest der Hebebühnenhersteller Gerken seine Geräte dort zurückzieht und sich nicht mehr daran beteiligen will, was dort geschieht. Und ja, seit 10 Jahren haben wir eben, wie schon bereits erwähnt, dasselbe bei Stuttgart 21. Wir erinnern uns an Bilder, wo einem Mann von Wasserwerfern der Polizei das Augenlicht genommen wurde. Und warum demonstrieren eigentlich immer so viele Menschen gegen ja, die Großbauprojekte Stuttgart 21 oder die Abholzung im Hambacher Forst? Und genau das war Thema bei Steinzeit. Wir hatten die Aktivistin von dem Verein Netzwerk 21, Barbara Weber, zu Gast. Ja, und die hat mal erklärt, was eigentlich beim Bau von Stuttgart 21 das Kernproblem ist.
Ein Durchgangsbahnhof macht kein Problem, wenn die Gegend danach stimmt. Das ist aber in Stuttgart nicht der Fall. Stuttgart liegt im Tal, im Nesenbachtal. Es ist kein Kessel, wie manche sagen, sondern es ist ein Tal. Und da ist der Kopfbahnhof, kommt von außen in das Tal rein, fährt bis dahin und die Züge fahren wieder zurück. Mhm. Aber ein Durchgangsbahnhof an der Stelle durchschneidet alle rundherum die Anhöhen und braucht dann, es waren 60 Kilometer Tunnel geplant, unter Stuttgart durch. Mhm. Unter bewohnten und bewaldeten Gebiet 60 Kilometer Tunnel. Und die bereiten die Probleme, die, was Anhydrit und die Sachen geht, mit den Folgen, wo die Bahn auch wahrscheinlich nicht schafft. Da sind manche Stellen, wo die nur meterweise am Tag vorkommen, weil dieses Anhydrit halt nicht beherrschbar ist.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären, was der Anhydrit ist. Also das ist eine Gesteinsart, die hat eine besondere chemische Eigenschaft. Wenn die mit Wasser in Kontakt kommt, dann quillt die auf wie so ein Hefeteig. Mhm. Das kann man gut sehen an dem Beispiel im Baden-Württemberg im Breisgau. Da gibt es eine Stadt Staufen, da wurde 2007 nach Thermalquellen gebohrt.
Nicht nach Thermalquellen, sondern nach Geothermie.
Nach Geothermie, ja, nach also Geothermie. Nach heißen Quellen. Haben sie gebohrt. Und dann hat man eben diese Schichten durchstoßen, die sind mit Wasser in Kontakt gekommen und die Stadt Staufen hebt sich seitdem an. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber 90% der Altstadt sind von Rissen durchzogen, die ganzen Gebäude müssen gestützt werden, haben armdicke Risse in den Mauerwänden drin, ist also kein Spaß für die Anwohner. Und was das zur Folge hat in Stuttgart ist natürlich, wenn man diese Tunnelanlagen in dem Anhydrit baut, wird der Anhydrit irgendwann stärker drücken, das heißt die Tunnelwände müssen viel stärker aufgebaut werden, es ist teurer, es dauert länger und vielleicht, habe ich gelesen, ist es technisch sogar gar nicht ganz realisierbar, also dass die technische Umsetzbarkeit final gar nicht gewährleistet sein kann. Bedeutet, es wird immer Probleme geben.
Das ist zuletzt letztes Jahr in einem Gutachten, was gemacht worden ist, KPMG-Gutachten mit dargestellt worden, dass die Problematik über Jahre und Jahrzehnte gehen kann mit dem Anhydrit. In der Schweiz gibt es auch das Gestein, aber wenn die dann 2 Tunnelröhren bauen, dann bauen die halt in Gottes Namen einen 3. Tunnel, damit sie Ausweichstellen haben. Und wir haben Erfahrung mit Anhydrit, den Autotunnel, Engelbechtunnel, wo meterdicke Betonwände sind und trotzdem die Fahrbahn immer wieder aufquillt. Ein Beispiel vom Anhydrit ist in Stuttgart der Wagenburgtunnel, der so um die Kriegszeit gebaut wurde. Die 3. Röhre hat man nicht gebaut wegen des Anhydrits und in dem Tunnel selbst gereicht schon die Luftfeuchtigkeit, um das Niveau wieder zu heben. Da muss immer wieder nachgebessert werden.
Das müsste doch den Experten, die diesen Bahnhof geplant haben, von Anfang an klar gewesen sein. Warum hat man das trotzdem gemacht?
Den Stuttgartern war es klar. Wie gesagt, es gibt den Wagenburgtunnel, es gibt den Engelbechtunnel, das ist ein Autotunnel. Die Leute, die das von der Bahn geplant haben, ich glaube, die hat man gar nicht richtig gefragt, dass dieses eigentlich zum Zugfahren nicht geeignet ist, dieses Gebiet und diese Problematik, die da kommt. Die hatten von der Bahn her, die da hauptsächlich gesprochen haben, die sind ausgebildet als Reklamemanager oder was sonst. Ja. Und die Plakate, die Stuttgart aufgehängt haben, die waren so eingebildet, hochgestochen, falsch, das neue Herz Europas. Und Riesensprüche, wie schnell man dann von Paris nach Bratislava kommt, wo kein Mensch hin will, das würde die Zeit verkürzen. Es war einfach alles verlogen, was von Stadt und Land und Bahn gemacht wurde. Mit Riesengeld und Riesenaufwand wird jetzt immer noch die Reklame bezahlt.
Mhm. Barbara Weber im Gespräch mit Robert Stein gibt es jetzt auf Nuviso Plus für alle unsere Premium-Abonnenten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Premium-Abo abschließt, sofern ihr noch keins habt. Natürlich unter der Prämisse, dass euch unser Programm gefällt. Ja, und wir bleiben bei Steinzeit. Der Robert hatte noch einen interessanten Gast diese Woche, nämlich Ronald Knoll. Er ist seinerzeit Metallbildhauer. Ich wusste früher auch nicht, was das ist. Das ist im Prinzip jemand, der Skulpturen aus Metall fertigt. Und er hat eine 3,50 Meter große Merkel-Skulptur gemacht. Ja, und warum, wieso, weshalb, das hat er bei Robert Stein in der Sendung erzählt. Und vor allem auch, was seine Motivation ist.
Kein Mensch will Krieg. Warum auch? Krieg ist ja, also für mich habe ich eine Definition gebracht, was ist Krieg? Krieg ist, wenn du alles verlierst, was du hast, jeden, den du kennst, und wenn du Glück hast, bald ein neues Leben. So, das ist für mich Krieg und das ist das Schlimmste, was man haben kann. Meine Großväter, die waren im Krieg, die wissen, wie es ist. Die konnten davon erzählen, sonst würde es mich ja nicht geben, logischerweise. Und Krieg wollen wir alle nicht. So, und wer daran bastelt und aus irgendwelchen elitären, kranken, psychopathischen Gründen und seiner Gier und seiner Machtgier da nur mit allen Mitteln versucht, das hinzubiegen, das sind dann nur so ein paar Hanseln. Ja, also so allgemein bekannt. Die Leute im Allgemeinen sind ja mehr. Kann man sagen, wir sind mehr. Ja? Wenn wir das mal so umdrehen, diesen tollen Slogan, der jetzt gebracht wurde mit diesem Wir sind mehr. Man könnte sagen, wir sind alle viel mehr als die, die keinen Krieg wollen. Wir wollen Frieden. Mhm. Basta. Frieden auf der ganzen Linie. Freiheit für jeden. Keine Versklavung mehr. Ja? Keine Versklavung
durch Geldsystem. Also wir sind mehr wie die Kriegstreiber.
Ja, das ist ja dieser Wir sind mehr, das ist ja dieser Slogan jetzt. Ne? Die Leute, die dann Chemnitz wieder für ihre Rechte und für ihre Sache dahin auftreten, die werden ja dann immer in die Nazi-Ecke gesteckt. Ja, man muss sich die Leute mal vor Ort angucken. Das wäre vielleicht viel besser, als auf die Medien zu hören. Ne? Einfach mal vor Ort hingucken, wer ist denn da, wer geht denn da auf die Straße, wer macht denn da? Ne? Und nicht einfach bloß dem Bildschirm trauen. Das ist ja sehr Irrsinn. Wie soll ich in der dritten, vierten, fünften Meinung trauen? Ich für mich habe immer die Erkenntnis aus der ersten Hand sehr geschätzt. Mhm. Ich habe sehr viel aus dem Internet gelesen, habe gehört, gesehen und so weiter. Aber die Leute, die ich getroffen habe, die an der Basis waren, die beim Militär waren, die kann ich ja sagen, also weiß ich, in gewissen Geheimdienstkreisen unterwegs waren oder beim Militär irgendwo rumgesprungen sind, wo man sagt, das ist eigentlich schon Top Secret, der ganze Kram. Ne? Wenn man sich mal mit denen unterhält, dann ist man an der Basis. So, da hat man die Information aus der ersten Hand und das, damit kann man was anfangen. Das andere ist nur Hörensagen, das andere ist nur Matrix. Mhm. So, und diese erste Erkenntnis ist für einen Menschen enorm wichtig. Dann weiß man nämlich, wo man sich einzuordnen hat. Alles andere ist nur Blödsinn. Die Mädchen, der ganze Mist, das ist alles nur, wem soll ich denn da trauen? Selbst Mädchen, die jetzt, sagen wir mal, alternativ sind, selbst da verschwimmt ja schon die Grenze. Da wird es ja schon nicht einfach. Ne? Da gibt es ja, hast du selber mal in deinem Vortrag gesagt, bei der AZK damals, da gibt es diese schwarzen Schafe, die da halt eben nur den Profit sehen und dann irgendwelche Unwahrheiten verbreiten, nur weil es die Leute hören wollen. Vielleicht sogar die Aufgewachten. Aber diese Mischwahrheit, das ist das, was im Grunde das Umdenken verhindert. Das ist ganz schlimm, wenn man eine Wahrheit mit einer Lüge im gleichen Satz kombiniert. Mehr verwirren kann man den Menschen nicht. Ja, und das wird sehr oft gemacht.
Was ist wahr und was nicht? Auch uns fällt es oftmals schwer, den Unterschied zu recherchieren, denn das kostet sehr viel Zeit und Energie, überhaupt noch durchzusehen bei all der Desinformation, die mittlerweile von allen Seiten gestreut wird. Und auch das Thema Handystrahlung ist ein solches Thema, bei dem sich die Geister scheiden. Die einen sagen, völlig harmlos, die anderen sagen, um Gottes Willen, wir werden alle an Hirnkrebs sterben. Was es dazu zu sagen gibt, darüber und noch zu vielen anderen Themen haben wir eine Barcode-Sendung produziert. Mit dabei war Peter Heisenko und der Gründer von Upendo TV, Alexander König. Robert Stein war mit dabei und natürlich auch Ronald Knoll, den wir gerade schon gesehen haben. Es war eine wirklich interessante Runde und auch da wollen wir natürlich noch mal reinschauen.
Wo was ich weiß, gibt es ja nur zwei Sachen, die Versicherungen nicht versichern. Und das ist eben Atom, was ich weiß, also Atomkraftwerke und so weiter. Und das zweite ist Mobilfunkschäden. Werden, glaube ich, von Versicherungen nicht versichert. Wie kann denn das sein, bitte?
Ja, das heißt, das ist richtig. Das ist richtig, weil da gibt es keine Kriterien bis jetzt.
Die wissen nicht, also die, meiner Meinung nach wissen sie natürlich sehr wohl, was los ist. Ja, also das
glaube ich nicht
mit,
mal.
Mit dem wird halt hinten zurückgehalten.
Ja. Nein, das glaube ich nicht mal.
Meinst du, dass die
forschen Betreiber ganz bewusst nicht.
Ja, so ist es.
Damit
ja.
sie eben ja. nicht in die Bredouille kommen, weil ich meine, stell dir mal vor, man findet wissenschaftlich belegt heraus, dass das, weiß der Kuckuck, was für ein Krebs oder sonst was verursacht, dann ist man in einer furchtbaren Bredouille, weil du kannst doch den Kids nicht ihre Smartphones wieder wegnehmen.
Bitte, da bin ich nicht ganz dabei, weil ich habe 2008 eine Doku auf Arte gesehen, wo ein Wissenschaftler in einem Labor, so mit seinem Kittel und halt mit Messgeräten im Hintergrund, die Doku ging über die Gefahren des Mobilfunks, hat er gesagt, also wir haben jetzt 500 Studien gemacht, 500, ja. hat es nochmal wiederholt, die alle belegen, extrem schlecht. Mhm. Handystrahlung nicht gut. Wie viel sollen wir noch machen? 2000, 3000, bis irgendwas passiert? Und dem seine Konklusion war halt einfach auch, es ist der politische Wille nicht da. Also genau. Die Forschungen gibt es schon, aber die registriert niemand. Die will gar niemand registrieren.
Ja, aber was ich meinte, ist, dass es keine Forschung gibt, die offiziell von den Regierungsentscheidern angefordert worden sind.
Ja, ja,
das heißt, es sind Leute, Professoren, die aus dem urwissenschaftlichen, aus dem uruniversitären Trieb heraus eine Forschung betrieben haben, eine Grundlagenforschung, die aber eben niemanden interessiert, weil sie nicht gewünscht ist. Das heißt also, es wird kein offizieller Forschungsauftrag gegeben. Ja, und dementsprechend sagt dann die Regierung, wir wissen von nichts.
Meine These, es gibt zwei Punkte, die ich da habe. Das eine ist, die wollen nicht, weil sich das Geschäft dann kaputt machen würden, weil ihr wisst ja alle, was für ein Riesengeschäft der Mobilfunk ist. Das ist ja ein Milliardengeschäft. Und der aber wahrscheinlich plausiblere Grund dabei ist, dass diese Frequenzen dieser netten Gadgets, wie wir sie alle mit uns rumtragen, dass die uns auch im gewissen Sinn blockieren in unserer geistigen Entwicklung. Ja, das ist jetzt natürlich das große Bild, dass das, wenn Kinder den ganzen Tag auf diesen Dingern raufdatteln, dann ist das digitale Demenz irgendwann. Ja. Spitzer hat das ja auch schon, Manfred Spitzer, der Professor aus Ulm, hat das ja alles schon belegt. Aber ich glaube wirklich, dass dann auch eine gewisse Trägheit in der geistigen Flexibilität einhergeht damit.
Das ist zwar, glaube ich, eine Folge, kann sein, aber ob das jetzt die Ursache ist, dass man das mit Absicht deswegen so macht, glaube ich eher nicht. Ja. Es ist wie mit der Atomkraft. Ja. Es ist erstmal, wir haben einen riesen Vorteil, den wir rausziehen können und bedenken nicht die Nachteile. Und jetzt ist es zu spät. Willst du dein Handy abgeben?
Nö, ich möchte eins mit weniger gefährlicher Strahlung. Es gibt Möglichkeiten, die anders zu bauen.
Also da sehe ich ja noch einen ganz anderen Aspekt. Ich meine, digitale Demenz und so weiter ist eine Geschichte. Aber je ausgefeilter die Dinger sind, je besser die Datenübertragung, desto besser die Überwachung. Ja, schau, wir haben jetzt dieses Ding hier liegen. Das ist scheinbar ausgeschaltet. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass wir keine Ahnung haben, wer jetzt hier mithört. Okay, heute ist es egal, weil wir werden es sowieso...
Hey Siri! Leck mich am Arsch.
Womit habe ich das verdient?
Ja, wunderbar.
Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich mir dieses Ding hier länger als 5 Minuten beim Telefonieren ans Ohr halte, bekomme ich auch so ein merkwürdiges, unangenehmes Kribbeln. Es fängt recht schnell an, ja auch schon weh zu tun. Viele andere verspüren das nicht, mit denen ich geredet habe, aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass einige Menschen etwas elektrosensibler sind als andere. Es gibt, wie gesagt, schon hunderte Studien zu diesem Thema und die sprechen eigentlich eine sehr eindeutige Sprache. Aber wie Peter Heisinger und dem Barcode bereits erwähnte, was gibt es denn Besseres als ein überall vorhandenes Mikrofon? Ja, zur Totalkontrolle ist das natürlich das beste Werkzeug, was man sich vorstellen kann. Und ich bin mir sicher, dass auch jetzt hier jemand gerade mithört. Aber uns kann das egal sein, denn wir haben sowieso die Kamera mitlaufen und veröffentlichen das dann auf YouTube. Und damit wir das in Zukunft auch weiterhin tun können, sind wir natürlich auf eure Unterstützung angewiesen. Mit einem NuVISO Plus Abo, den Preis dafür könnt ihr selber bestimmen, habt ihr vollen Zugang zu unserem Premium-Bereich. Wir würden uns sehr freuen, euch als Abonnenten begrüßen zu dürfen, sodass wir gemeinsam das Projekt NuVISO noch einige Jahre voranbringen können und auch gedeihen lassen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächste Woche.